Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ringercasts hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und an meiner Seite wie immer unser Experte aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes, Julian Hemmerich. Hallo Julian.
Hi Malte.
Und bei uns, Julian, da geht es ja heute um den 10. Kampftag in den drei Bundesliga-Staffeln, aber nicht nur das, wir können schon mal vorweg sagen, totgesagte Teams, die haben an diesem Wochenende sowas wie eine kleine Wiederauferstehung gefeiert. Urlaufen hat schon wieder gewonnen und Reilingen-Hockenheim, die haben den ersten Sieg in dieser Saison eingefahren, aber wir fangen, bevor wir mit den Ergebnissen der sportlichen Entscheidungen auf der Matte vom Wochenende anfangen, mit dem, was bei der Bundesliga-Tagung besprochen wurde, die fand nämlich auch am Wochenende statt und auch die bringt uns was totgesagt es zurück, nämlich ein Konstrukt, das es aktuell gar nicht gibt. Die zweite Bundesliga, Julian, gibt ihr Comeback. Wie kam es dazu und wie fiel der Beschluss aus?
Ja, also die Stimmen nach einer zweiten Liga sind ja schon länger wieder aufgekeimt, sage ich jetzt mal. Man hat sich da auch schon letztes Jahr, genau vor einem Jahr bei der Bundesliga-Tagung, darauf geeinigt, dass wieder eine kommen muss, ohne sich da genauere Gedanken drüber zu machen. Im Vorfeld der diesjährigen Bundesliga-Sitzung oder Tagung hat sich der Bundesliga-Ausschuss zusammen mit dem DRB verschiedene Modelle überlegt und die wurden eben auch am Sonntag dann bei der Sitzung besprochen, diskutiert und dann im Endeffekt auch abgestimmt, welches Modell zur Anwendung kommen wird. Der DRB hatte noch in den Raum geworfen, das eventuell sogar schon zur nächsten Saison machen zu können. Ja, da war der Anklang jetzt nicht so groß. Wurde jetzt aber nicht explizit abgelehnt in einer Abstimmung oder so. Also die einhellige Meinung war jedoch, aber man hält daran fest, was man letztes Jahr sich darauf geeinigt hat, die eben zur übernächsten Saison dann einzuführen, dass alle Vereine wissen zum Beginn der nächsten Saison, wie es im Jahr darauf aussehen wird. Und ja, das Modell, das quasi die Abstimmung ganz, ganz klar gewonnen hat, also ich kann kurz darauf eingehen, Modell A war quasi eine eingleisige erste Liga, ja, mit, ich sage jetzt mal, 8 bis 10 Teams und darunter eben ein Unterbau aus zweiter Liga und Modell B, was eine ganz klare Mehrheit gefunden hat, ist eben eine nach regionalen Gesichtspunkten zweigleisige Liga, also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Alle 4 Gruppen, also sprich zweimal erste Liga, zweimal zweite Liga, sollen eine Sollstärke von 8 Mannschaften erreichen. Man hofft, das auch im ersten Jahr schon hinzubekommen. Aktuell hat man 23 Bundesligisten, heißt, man bräuchte noch 9 in den nächsten 2 Jahren, die da dazukommen, beziehungsweise nicht wegfallen. Ja, notfalls wird die erste Liga vielleicht im ersten Jahr mit 2x7 starten und dann im zweiten Jahr erst aufgefüllt. Aber wie gesagt, die Abstimmung war mehr als eindeutig und das war ganz klarer Wunsch der Vereine, dass das Modell so aussieht. Und ja, ab dem Februar gibt es dann zusammen mit dem Bundesliga-Ausschuss und Vertretern der Bundesligisten und dem DRB, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger Arbeitskreise, die dann die genauen Regularien bestimmen und ausarbeiten, wie das eben in Zukunft aussehen soll in den ersten beiden Ligen.
Dann werden wir natürlich auch wieder drüber berichten und euch auf dem Laufenden halten, wie es in Sachen Ringen dann weitergeht. Mannschaften, die auf jeden Fall dann auch noch mit dazukommen könnten, sind natürlich Mannschaften, die sich sportlich qualifizieren, die aufsteigen, aber auch rückkehrende Mannschaften aus der abtrünnigen deutschen Ringerliga wären auch willkommen. Auch das ist ein Beschluss, der bei der Bundesliga-Tagung am Wochenende gefällt wurde. Wer möchte, darf aus der Ringerliga wieder aufsteigen und direkt in den DRB zurückkehren, wenn entsprechende Regularien dann auch akzeptiert werden.
Ja, also da ist noch nicht wirklich was spruchreif, sag ich jetzt mal, aber es ist schon durch die ein oder anderen Medien gegangen. Es gab ja einen Beschluss vor 2 oder 3 Jahren, ich kann es gar nicht genau sagen, dass die DRL-Vereine die Rückkehr schwierig gemacht wird. Es war auch damals der eindeutige Wunsch der Bundesligisten, dass sie, wenn dann, den Platz ihrer jetzigen DRB-Mannschaft einnehmen und sich auf dem sportlichen Wege nach oben durchringen können. Allerdings muss man sagen, die letzten 2, 3 Jahre haben das Ringen nicht in wirklich gutes Licht gerückt. Ja, die ewigen Streitigkeiten führen unter anderem auch dazu, dass man beim DOSB, also beim Olympischen Sportbund, negativer bewertet wird, wenn man so in den Medien dargestellt wird. Und ich sage jetzt mal, im Endeffekt profitieren nahezu alle davon, wenn dieser Streit endlich mal beiseite gelegt werden würde. Und vielleicht kommen ja Signale von den Vereinen aus der Ringerliga, dass sie wieder zurück in die Bundesliga möchten. Und ja, wie gesagt, am Wochenende wurde der alte Beschluss gekippt. Die Vereine sind wieder willkommen. Und ja, ich sage jetzt mal, die Rückkehr wurde erleichtert.
Die Tür ist offen für eine Annäherung. Du hast es gesagt, im Sinne des Ringersports wäre es natürlich eine tolle Sache, wenn es da nicht wieder zwei Geschichten gibt, die gegeneinander auch so ein bisschen operieren, sondern wenn das alles dann unter einem Dach im vernünftigen Rahmen dann letztlich abläuft und alle davon dann letztlich profitieren können. Soweit zur Bundesliga-Tagung vom Wochenende. Wir gucken gleich nach einer kurzen Pause auf die sportlichen Entscheidungen in der Ringer-Bundesliga. Fangen dazu gleich im Südosten an.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf die aktuellen Ergebnisse vom Wochenende und starten im Südosten, wo das Top-Duell des Wochenendes und im Grunde auch das Top-Duell der Liga dort gestartet wurde. Die Red Devils Heilbronn, die empfingen nämlich Wacker Burghausen zum Rückkampf. Im Hinkampf, da hatten die Heilbronner in Burghausen eine ziemlich saftige Niederlage erlitten und nicht ganz so saftig, aber doch am Ende sehr, sehr deutlich wurde es dann auch im Rückkampf. Die Heilbronner unterliegen zu Hause gegen Burghausen mit 5:19. Julian, hättest du erwartet, dass es nochmal so eine recht deutliche Angelegenheit wird?
Ganz so deutlich hatte ich es nicht erwartet, aber mir war klar, dass Burghausen den Kampf gewinnen wird. Ich sage jetzt mal, für Heilbronn war es ein bisschen schwierig. Man hatte das auch letzte Woche groß angekündigt, dass Frank Stäbler das erste Mal wieder antritt in der Bundesliga und in dem Spitzenkampf nach der WM das erste Mal wieder auf die Matte geht. Wurde dann krank und ist mit Fieber ausgefallen. Da musste man natürlich noch kurzfristig die Mannschaft umbauen. Dementsprechend hatte man am Ende auch nur 21 der erlaubten 28 Punkte besetzt, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für Heilbronn. Die tun sich Woche für Woche schwer, das Limit überhaupt einzuhalten. Also das sieht man schon. Die Aufstellung war so mehr oder minder nicht so geplant. Hat dann ein paar knappe Duelle verloren. Ja, Pascal Eisele im innerdeutschen Duell mit Roland Schwarz knapp das Nachsehen gehabt. Temuras Friev gegen den Russen Kaka Bakubetsky auch ganz knapp unterlegen. Und in 61 Levan Metrivelli gegen Ahmed Pekka. Und ja, das macht es halt dann deutlich, wenn man die knappen Kämpfe alle verliert. Denn man musste, in der eigentlich geplanten Aufstellung die 28 Punkte zu halten, musste man zwei Jugendringer reinstellen. Da schenkt man natürlich zwei Vierer her. Das wusste man auch. Und ja, da wird es dann natürlich auch super deutlich am Ende, wenn dann die knappen Kämpfe auch noch nach Burghausen gehen.
Und eines dieser knappen Duelle, das war das Duell in der 71 Kilogramm Freistilklasse zwischen Sabah Bolagi auf Seiten der Heilbronner und Magomed Murat Gaziev auf Seiten der Burghausener. Das gewann der Burghausener knapp mit 2:0 Mannschaftspunkten, 8:3 auf der Matte. Der unterlegene Sabah Bolagi im Interview mit Ralf Schelinski war aber trotzdem zufrieden mit seinem Auftritt.
Ja, als wir letztes Mal gesprochen haben, hast du ja gesagt, nach dem ersten Kampf musst du erstmal richtig reinfinden in die Bundesliga. Ja. Heute hast du reingefunden, oder?
Also es war auf jeden Fall jetzt mal eine ordentliche Hürde, ne? Eine richtige Herausforderung. Ich habe schon sechs Jahre jetzt nicht mehr auf so einem Kaliber gerungen. Und heute habe ich mir auf jeden Fall ein Packen Selbstvertrauen abgeholt. Ja. Also dann freue ich mich auf die nächsten Kämpfe und kann auf jeden Fall immer noch in meine Fähigkeiten vertrauen. Ja,
ja, zwischendurch hat es ja ausgesehen, könnte ich ihn irgendwo.
Auf jeden Fall.
Zumindest.
Ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Jetzt war ich ein bisschen verärgert, dass ich nicht mehr probiert habe, nicht bis vorher schon das Selbstvertrauen hatte. Und eventuell treffen wir ja nochmal aufeinander in der Runde. Mal gucken, wie es dann ausgeht, ja.
Burghausen baut damit natürlich die Tabellenführung jetzt weiter aus. 20:0 Punkte, also die weiße Weste weiter bei Burghausen. Die Meisterschaft im Südosten ist damit entschieden. Für Heilbronn auf Platz 2 wird es da aus deiner Sicht nochmal eng. Greiz hat ja wieder gewonnen an diesem Wochenende, hat sich durchgesetzt. Und zwar haben die Greizer bei Lichtenfels gewonnen mit 22:9 und stehen auf Platz 3, nur 3 Punkte hinter Heilbronn.
Ja, aber ich glaube, da läuft wirklich Heilbronn keine Gefahr mehr. Also sie haben jetzt einen schweren Kampf am Wochenende vor der Brust in Nürnberg. Nürnberg präsentiert sich in der Rückrunde doch ganz gut. Da wird sich Heilbronn schon in Bestbesetzung auflaufen müssen, um dort zu siegen. Allerdings hat man ja dann immer noch ein Pünktchen Vorsprung, sollte das in die Hose gehen. Und man muss natürlich auch sagen, auch Greiz hat noch ganz schwere Kämpfe mit Schorndorf und Johannes Nürnberg, mit denen man wirklich im ganz engen Duell um Rang 3 steht. Da wird es natürlich auch ganz, ganz schwer für Greiz, die restlichen Kämpfe zu gewinnen. Also ich sage mal, auch Heilbronn ist auf Platz 2 ziemlich durch.
Zumal der Sieg in Lichtenfels natürlich auch ein Pflichtsieg war. Lichtenfels die einzige Mannschaft in den drei Bundesligen, die noch ohne Punktgewinn ist. Rotation Greiz 22-9, also Sieger und damit auf Platz 3 in der Tabelle. Die Schorndorfer, die haben auch gewonnen an diesem Wochenende. Die Woche vorher hatten sie verloren, auswärts bei Johannes Nürnberg. Und jetzt haben sie zu Hause gewonnen gegen Heilbronn-Moos. War ein spannender Kampf, 16-12.
Ja, war ein spannender Kampf. Der Schiedsrichter aus Hessen, Karl-Peter Schmidt, hat sich auch ein bisschen den Unmut der Schorndorfer auf sich gezogen, indem er Salik Sultanov von der Waage abgewiesen hat aufgrund einer Hautveränderung. Und dieser konnte beim Wiegen keinen Attest vorzeigen. Es gab wohl im Nachhinein einen Attest, aber das geben die Regularien nicht her. Also er konnte keins vorzeigen, durfte dann nicht starten. Damit gingen 4 Punkte an Heilbronn-Moos und das hat es dann richtig spannend gemacht. Also Heilbronn-Moos nochmal im Vergleich zu den letzten Wochen mit einer richtig guten Aufstellung. Der 98-Griechisch-Kampf war so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, das haben die Schorndorfer auch groß gefeiert, den Sieg dort. Der deutsche Ilja Klassner hat den ehemaligen Junioren-Weltmeister Lautinaitis aus Litauen besiegt. Das hatte sicher von beiden Mannschaften keiner so auf dem Zettel. Also da hätte es ganz, ganz knapp werden können. Und Schorndorf ist nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen.
Und du hast es gesagt, Johannes Nürnberg aktuell in der Rückrunde gut in Form. 2. Sieg in Folge, 20-9, auswärts in Aue.
Ja, sie stehen in der Rückrunde ein bisschen stärker als in der Hinrunde. Auch die, ich sage jetzt mal, Abstellungs- bzw. Verletzungsproblematik regelt sich so langsam ein bisschen. Man kann ganz gut stehen, kann seine 4 Ausländer endlich mal auf die Matte bringen. Und ja, dann gab es nichts zu holen für Aue in meinem Kampf.
Und damit bleiben die Auer dann eben auch im Tabellenkeller auf Platz 7. Wir gucken mal auf die Tabelle. Burghausen also 20-0 Punkte. Ich hatte schon gesagt, weiße Weste, die Meisterschaft ist da entschieden. Red Devils Heilbronn, Julian sagt, der 2. Platz auch sicher mit 16-4 Punkten dahinter. Rotation Greiz 13-7, 4. Schorndorf 12-8 Punkte, 5. Johannes Nürnberg 10-10, Zähler 6. Heilbronn-Moos mit 7-13 Punkten. Erzgebirge Aue folgt auf Platz 7 mit 2-18 Punkten und am Tabellenende AC Lichtenfels mit 0-20 Punkten, die einzige Mannschaft, die eben noch ohne doppelten Punktgewinn oder überhaupt ohne Punktgewinn in dieser Saison ist. Wir gucken gleich in den Südwesten der Ringer Bundesliga und dann werden wir eine Mannschaft präsentieren können, die auf jeden Fall das erste Mal gewonnen hat, beziehungsweise das zweite Mal schon gewonnen hat und damit ihre Niederlagenserie ein bisschen ad acta gelegt hat. Totgesagte leben länger. Irgendwie das Motto des heutigen Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Gleich geht's weiter.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Der Südwesten der Ringer Bundesliga. Wir schauen auf die Ergebnisse mit Julian Hemmerich vom Deutschen Ringerbund aus der Medienabteilung. Julian, erstmal gucken wir an die Spitze, gucken auf Adelhausen und auf Köllerbach und stellen fest, Adelhausen gewinnt 31-6 in Riegelsberg und Köllerbach 26-9 gegen Hausenzell. Müssen wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die typischen Kräfteverhältnisse im Südwesten haben sich auch wieder gezeigt.
Ja, wie gesagt, das haben wir von Woche zu Woche. Die beiden ringen eigentlich mehr oder weniger in der eigenen Liga. Muss auch sagen, so langsam kommen beide auch wieder in die Form, wie man sie in den Playoffs erwarten kann. Heißt, Verletzte kommen zurück. Bei Adelhausen hat das erste Mal Alexander Simisorov nach seiner Verletzung wieder gerungen. Auch Dominik Ettlinger aus Kroatien hat sein Saisondebüt gefeiert. Bei Köllerbach hingegen kam Timo Bardosch nach seiner Verletzungspause zurück in die Mannschaft. Also man merkt schon, dass es auf, langsam auf den Saisonhöhepunkt zugeht. Und ja, so früher oder später wird dann mal ausgetestet, wie belastbar die Sportler schon sind. Und jetzt war es am Wochenende eben soweit.
Und da freuen wir uns natürlich schon drauf, auf den 8.12., wenn es dann zum Aufeinandertreffen von Adelhausen und Köllerbach in Adelhausen kommt. Also das wird dann eine spannende Geschichte. Dann entscheidet sich die Meisterschaft dort im Südwesten. Und wir gucken auf den ASV Urlofen, der ja in der letzten Woche schon gewonnen hat, in dieser Woche wieder erfolgreich war, in Freiburg gewonnen hat mit 23-7. Zweiter Sieg in Folge für Urlofen. Zweimal haben sie jetzt doppelte Punktgewinne erreichen können, dass sie in Freiburg so deutlich gewinnen. Hat mich zumindest überrascht. Wie siehst du es?
Ja, von der Höhe auf jeden Fall überraschend dabei. Ich habe es schon angesprochen, in der Rückrunde stehen sie mit den Ausländern deutlich stärker als in der Hinrunde. Und ja, wie gesagt, in der Hinrunde hatten wir wirklich oft, dass sie an einem Sieg gekratzt haben, haben es nie gepackt. Und man muss sagen, in der Rückrunde zeigen sich auch wirklich die jungen deutschen eigenen Sportler richtig, richtig stark. Am Wochenende auch wieder Daniel Fischer, ein Jugendlicher, bei seinem Bundesliga-Debüt direkt einen Ausländer besiegt im 71-Kilo-Freistil-Limit, hat sogar den eigenen Trainer damit überrascht. Also ja, da wächst was zusammen in Urlofen und wie gesagt, in der Rückrunde stehen sie wirklich gut da und ich bin mir auch sicher, dass sie jetzt nicht auf dem letzten Platz ins Ziel kommen.
Am Samstag wird es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Da geht es dann gegen den TuS Adelhausen, der ja am nächsten Wochenende diesen Doppelkampftag hat. Erst in Urlofen und dann zu Hause gegen Köllerbach. Also sehr gefordert, sowohl die Urlofener am Samstag als auch dann natürlich die Adelhausener gleich an zwei Tagen mit so einem sehr, sehr engen Programm. Haben wir nächste Woche eine ganze Menge zu besprechen und wir müssen heute noch darüber sprechen, wie sich die Freiburger Niederlage natürlich im Südwesten dann ausgewirkt hat. Die verlieren nämlich jetzt 2 Punkte Abstand auf Hüttigweiler, die zu Hause sich durchgesetzt haben mit 16-13 gegen den AC Heusweiler. Das war jetzt auch kein Spiel für oder kein Kampf für schwache Nerven, auch recht eng.
Ja, also das ist ähnlich wie bei allen anderen Kampftagen vorher, bis auf die ersten zwei kann jeder jeden besiegen in der Südwestliga, also eine Liga wirklich auf Augenhöhe, nimmt man mal Köllerbach und Adelhausen eben raus und ja, Hüttigweiler hat sich ganz knapp zu Hause durchgesetzt und damit jetzt mal erstmal den Vorsprung von Rang 3 auf die Verfolger ausgebaut.
Das ist natürlich dann schon mal ein wichtiges Fund vor den abschließenden Kampftagen dann im Südwesten. Wir gucken nochmal detailliert auf die Tabelle. Köllerbach 20-0 Punkte natürlich vorne. TuS Adelhausen folgt mit 18-2. Am Sonntag dann das Spitzenduell zwischen den beiden Mannschaften. Da geht es dann um die Tabellenführung. Hüttigweiler auf 3 mit 11-9. Freiburg 2000 verliert ein bisschen den Anschluss. 9-11 Punkte auf Platz 4. Heusweiler 8-12 Zähler auf Platz 5. Regelsberg 6-14 Punkte auf Platz 6, Urlofen jetzt mit 4 Punkten, 4-16 Zählern auf Platz 7 und Hausenzell mit der gleichen Punktzahl, aber der schlechteren Punktedifferenz. Und nach einer kurzen Pause geht es bei uns dann weiter mit dem Norden. Dann gucken wir in den Nordwesten der Ringer-Bundesliga zu den natürlich schon qualifizierten Mainzern, die allerdings an diesem Wochenende dann auch nochmal ran mussten, obwohl sie schon qualifiziert waren, gleich mehr bei uns.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, 2 Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Ringercast auf meinsportpodcast.de mit last but not least im Nordwesten der Ringer Bundesliga. Wir schauen auf die 3 Begegnungen vom letzten Wochenende, Julian. Und da fangen wir einfach mit den Mainzern an, die ja schon qualifiziert waren für die K.O.-Runde, den ersten Platz noch nicht endgültig abgesichert hatten in der letzten Woche, aber alles dafür getan haben, dass sie da oben nicht mehr zu verdrängen sind. 18-0 Punkte und die letzten 2 Punkte, die haben sie eingeholt durch ein 17-13 im Spitzenduell gegen Nackenheim. Also ganz klar die Verhältnisse da mal zurechtgerückt.
Ja, ganz klar. Ich sage jetzt mal, das war das engste Derby, an das ich mich erinnern kann. Ja, Nackenheim versucht es mittlerweile seit 3 Jahren, mal den großen Nachbarn ins Stolpern zu bringen. Dieses Jahr hat man meiner Meinung nach schon die Chance gehabt. In der Hinrunde hat es nicht sein sollen, in der Rückrunde jetzt wohl auch nicht. Da ist wieder kurzfristig mit Ahmed Dudarov, einer der stärksten deutschen Ringer, ausgefallen im Team. Das hätte ein richtig, richtig knappes Ding werden können. Auch so, man hat 5 Einzelkämpfe geholt. Aus Nackenheimer Sicht ist damit sicherlich zufrieden, aber ja, hat dann eben zu viele 4-Punkte-Kämpfe abgegeben an Mainz und deswegen hat sich Mainz dann doch relativ sicher durchgesetzt.
Für die Mainzer jetzt im Grunde nur noch im Auslaufen der Liga jetzt auch nur noch der Kampf darum, irgendwo ja die Form zu halten, die Form aufzubauen, vielleicht auch für die Playoffs?
Ja, sicher. Also es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass man nicht jetzt 4 Wochen Pause hätte oder so etwas, sondern im Wettkampfrhythmus bleibt. Man kann sicher das ein oder andere mal ausprobieren jetzt. Vielleicht mal gucken, wie der ein oder andere Sportler Gewicht machen verträgt oder vielleicht mal gucken, wie er aus der Verletzung zurückkommt, nachdem er den ersten Platz sicher hat. Kann man das wohl in den letzten 3 Wochenenden oder letzten 4 Wochenenden nochmal ausprobieren? Nee, 3 Wochenenden, weil wir einen Doppelkampftag. Bis Weihnachten, bevor es dann in die kurze Weihnachtspause geht, denke ich mir schon, dass Mainz hier an der einen oder anderen Schraube noch ein bisschen was stellen wird und mal gucken wird, wie es dann für die Endrunde aussieht.
Die Wittener auf Platz 3, die hatten kampffrei an diesem Wochenende und die haben dann jetzt allerdings Besuch gekriegt auf dem 3., 4. Platz, nämlich punktgleich mit den Wittenern. Bei 8:8 Punkten nach 8 absolvierten Kämpfen ist jetzt Lübten. Die haben sich nämlich auswärts durchgesetzt bei Klein-Ostheim beim Tabellennachbarn in einem ganz, ganz engen Duell, 17:16.
Ja, ganz, ganz enges Duell. Für mich auch mit überraschendem Ausgang, muss ich zugeben. Die Entscheidung war wohl die Entscheidung sicher fiel erst im letzten Kampf bei 17:16. Ich sage jetzt mal, so ein richtiger Knackpunkt war der vorletzte Kampf, 75 Kilo griechisch, wo der junge Moldawier Gutu von Klein-Ostheim bei hoher Führung 20 Sekunden vor Schluss von Frederik Bierus geschultert wird. Und damit 4 Punkte nach Lübten gehen. Also das war sicher die Überraschung. Dementsprechend konnte sich Lübten ganz, ganz knapp durchsetzen. Ja, auch der letzte Kampf ging bis in die letzte Sekunde spannend. Ja, kurz vor Schluss in der letzten Minute ging Brian Bliefner erst in Führung und konnte diese über die Zeit retten. Ja, sicher super spannender Kampf für die gut 300 Zuschauer und ja, mit überraschendem Ausgang. Ich hätte dort Klein-Ostheim eher den Zug getraut.
Aber so haben die Lübtener sich durchgesetzt und auch eine Mannschaft hat an diesem Wochenende im Nordwesten gewonnen, die bisher noch gar nichts auf der Punkte-Haben-Seite hatten. Reilingen-Hockenheim nämlich, der immer noch Tabellenletzte, aber jetzt eben nicht mehr so ganz aussichtslos Tabellenletzte. Die haben nämlich ihre ersten 2 Punkte geholt, haben zu Hause sich durchgesetzt mit 21:10 gegen Düren-Merken, also gegen den Vorletzten. Und das dann mit einem sogar recht deutlichen Ergebnis dann am Ende. Was hat da jetzt in dieser Woche jetzt endlich geklickt? Lag es am Gegner, dass die eben doch ein bisschen weniger stark sind als die Mannschaften, die vorher gegen Hockenheim ran mussten? Kann es aber auch nicht sein, weil in der Vorrunde oder in der Hinrunde, da hatte man ja noch gegen Merken verloren.
Ja gut, ich habe es aber in der Vorwoche schon gesagt und in der Woche zuvor glaube ich auch. Reilingen hat 4 ganz, ganz starke Ausländer in der Rückrunde. Das Problem war immer, die restlichen 6 Kaderplätze annähernd mit Bundesliga-Niveau zu bestücken, dass man dort wirklich mal, dass es wirklich mal für einen Sieg reicht. Also das hat man wohl an diesen Wochen besser hingekriegt und natürlich hat man mit Düren-Merken den Vorletzten zu Gast gehabt. Also ich sage jetzt mal, schon der dem eigenen Niveau am nächsten kommt. Dennoch bin ich mir sicher, dass auch Reilingen, wie gesagt, in den letzten Wochen durchaus den einen oder anderen zum Stolpern bringen kann. Man, mit 4 so starken Ausländern braucht es nicht mehr viel zum Gesamtsieg und vielleicht klappt es auch nochmal gegen eine andere Mannschaft und dann kommt man vom letzten Platz noch weg.
Sind wir mal gespannt. Gucken wir mal auf das Restprogramm der Reilinger. Also, dann geht's am nächsten Wochenende am 7.12. erstmal nach Witten. Dann haben sie am 8.12. frei und am 14.12. ja, da empfangen sie zu Hause dann Mainz 88. Da die ja schon durch sind, ein bisschen experimentieren. Glaubst du, da ist vielleicht für Hockenheim dann auch was drin?
Ah, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, sicher kann sein, dass Mainz da den einen oder anderen Sportler schont. Allerdings sind die da breit genug besetzt, um dann immer noch so eine Mannschaft aufzubieten, die dann gegen Reiling-Hockenheim sich durchsetzen wird. Also eine reelle Siegchance hat man vielleicht noch am letzten Kampftag in Kleinostheim. Da muss man sehen, ob es für die noch um die mögliche Playoff-Qualifikation auf Platz 3 geht oder nicht. Also ja, vorher glaube ich, die zwei Kämpfe vorher wird für Reiling nichts zu holen sein.
Das ist natürlich auch alles noch Zukunftsmusik. Darum werden wir uns dann zu gegebener Zeit kümmern hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, werden euch über die Ringer-Bundesligen weiter berichten. Hier bei uns auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, da kriegt ihr alles zum Ringen. Abonniert einfach unseren Ringercast als Podcast mit dem Podcatcher eures Vertrauens, dann habt ihr ihn immer griffbereit in der Hosentasche und so werdet vor allen Dingen aktuell informiert, sobald eine neue Folge da ist, poppt sie bei euch auf und dann habt ihr die Zusammenfassung vom Ringer Wochenende dann auch immer parat und gleich auf den Ohren. Wenn ihr bei iTunes uns hört, gebt uns gerne eine kleine Rezension und ein paar Sterne, würden wir uns sehr drüber freuen und ich freue mich, dass Julian Hemmerich in der nächsten Woche wieder mit von der Partie ist. Julian, vielen Dank in dieser Woche wieder für deine Expertise und auch vor allen Dingen für deinen Bericht von der Bundesliga-Tagung am Wochenende.
Ja, bitte, bitte, nichts zu danken. Und nächste Woche dann gleich mit dem Doppelpack.
Nächste Woche der Doppelpack, ganz genau, Julian. Und für euch zu Hause noch ein Hinweis. Ihr wisst ja, meinsportpodcast.de, wir sind Podcast. Und 2020, da wird zum ersten Mal ein deutscher Podcastpreis für den besten deutschsprachigen Podcast verliehen. Prämiert werden die besten Autorinnen, die besten Interviewerinnen, das beste Talkteam, die beste Produktion, die besten Newcomerinnen und natürlich auch die beste journalistische Leistung. Und es gibt noch einen Sonderpreis für den beliebtesten Podcast. Den vergebt ihr, nämlich durch Voting für euren Lieblingspodcast auf deutscher-podcastpreis.de könnt ihr euren Podcast einreichen und dann findet ihr alle Informationen zum Deutschen Podcastpreis auch nochmal ausführlich beschrieben. Der Deutsche Podcastpreis 2020. Unbedingt mal mitmachen. deutscher-podcastpreis.de. Macht mit, wir sind Podcast.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.